Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
Eine andere Perspektive rein.
Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen.
Also auch in unserem Konsumverhalten.
Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit.
Ich glaube, da verändert sich schon
ja,
was.
Ja, hallo, ich freue mich hier sein zu
dürfen. Das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht.
Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Geht doch.
Geht doch. Genau. Also, erstmal hallo Friederike, Mensch.
Ja, hallo Katja.
Ich habe mit Doris Weisgerber und Pia Smits gesprochen über die Fragile Earth Konferenz. Ja. Seid ihr da mit drin gewesen in einem der beiden Termine?
Ich nicht, aber zwei Leute von uns, genau. Ja, ich glaube, darüber kam das. Ja, ja, genau.
Dann war das so der Dreh- und Angelpunkt, so genau.
Ja.
Sehr schön. Na, jedenfalls ist es heute so und ich freue mich da sehr drauf, Friederike, dass ich mit dir im Gespräch bin. Herzlich willkommen, liebe Friederike Meyer. Zweite Vorsitzende habe ich gelesen bei euch auf der Website von Klima vor Acht. Mhm. Erstmal herzlich willkommen an dich und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe gesehen bei Klima vor Acht erstmal so, was ist es eigentlich? Und bin dann gleich bei der ersten Folge sehr freudvoll hängen geblieben, obwohl das Thema ja durchaus ein sehr alarmierendes ist. Aber freudvoll deswegen, weil ich ja gemerkt habe, dass ihr über Moorlandschaften und über die starke CO2-Bindung eben dieser Landstriche auch gesprochen habt. Und das passte sehr gut so zu unserer Umgebung, weil wir direkt in einer Moorlandschaft auch leben. Und eine Aussage ist mir noch sehr im Ohr geblieben, dass dort benannt wurde, dass die Wälder insgesamt in Deutschland eine Landfläche von ungefähr 30% einnehmen und Moore lediglich 3%, allerdings doppelt so viel CO2 binden wie eben die 10-mal größere Fläche, die die Wälder ausmachen. Und alleine schon an diesem Maßstab ist es sehr gut nachvollziehbar, dass auch eine frühere Gesprächspartnerin von mir, mit Judith Reiser habe ich gesprochen, das ist eine Forscherin vom Öko-Institut aus Folge 30, die sehr stark auch dieses Thema in den Fokus genommen hat und gesagt hat, die einzige Möglichkeit ist zu vernässen.
Genau.
Mit all den möglichen und unmöglichen oder unmöglich anmutenden Konsequenzen, die das dann ja auch hat. Und da sind wir schon mittendrin. Ja. Ich möchte dich am Anfang gerne erstmal so fragen, was ist eigentlich Klima vor Acht und inwieweit habt ihr schon geschafft, vor der Tagesschau kurz vor acht die 5 Minuten zu gestalten, sodass eben viele Menschen auch euer gutes, wie ich finde, sehr gut aufbereitetes Videoformat auch sehen können. Also erstmal, was ist Klima vor Acht?
Ja, an dem Ziel sind wir leider noch nicht, dass wir tatsächlich vor der Tagesschau, dass es eine Sendung wie Klima vor Acht vor der Tagesschau gibt, da müssen wir, glaube ich, das sind sehr dicke Bretter, die wir da zu bohren haben. Mhm. Aber Klima vor Acht, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir haben uns vor über 2 Jahren gegründet, eben mit der Idee, dass es eine tägliche, kurze Klimasendung geben soll, zur besten Sendezeit, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Also wir sehen das vor allem, oder wir sehen vor allem die Öffentlich-Rechtlichen da in der Verantwortung für so eine regelmäßige Aufklärung und Informationen zu sorgen. Und man kennt ja die Sendungen, die es bei der ARD vor acht gibt. Diese vor acht Sendestrecke, das ist zum Beispiel Börse vor acht, das heißt jetzt Wirtschaft vor acht seit kürzerem, oder Wetter vor acht, die kommen da immer. Es ist eine sehr gute, sehr prominente Sendezeit, weil es eben kurz vor der Tagesschau ist, wo viele Leute auch schon einschalten, wo man sehr viele Menschen erreicht.
Die Anzahl der Sendungen zur Klimakrise im öffentlich-rechtlichen Fernsehen spiegeln weder die Relevanz noch das Problembewusstsein in der Bevölkerung wider. Deswegen fordern wir verständliche und wissenschaftlich fundierte Formate, die täglich und zur besten Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über die Klimakrise informieren.
Und unsere Idee war, dass es da eben neben diesen Sendungen, die es schon gibt, eine tägliche Sendung zu Klimathemen gibt. Mhm. Und genau, aus dieser Motivation haben wir uns gegründet und haben dann auch einen offenen Brief geschrieben, haben versucht, damit was zu erreichen und sind irgendwann zu einem Schluss gekommen, es funktioniert nicht, wir müssen das selber machen. Also wir müssen quasi der ARD zeigen,
so kann das gehen,
wie man das
genau,
machen könnte.
Genau.
dass es möglich ist, eben auch so ein komplexes Thema wie die Klimakrise in so kurzen Sendungen zu thematisieren.
Und auch auf eine Art und Weise, die jetzt nicht den gehobenen Zeigefinger in den Mittelpunkt stellt, sondern durchaus komprimiert und kompakt und nachvollziehbar informiert.
Ja.
Durchaus eben auch mit der Haltung von, wir müssen und können auch etwas tun. Also sehr lösungsorientiert, finde ich.
Genau.
Und wenn ich es richtig gesehen habe, die erste Staffel ist abgedreht, ungefähr vor einem Jahr auch. Und was macht ihr denn jetzt genau mit den Folgen? Außer, dass man sie sehen kann auf YouTube und auf eurer Website. Also man kann sich on demand sozusagen sozusagen diese Folgen anschauen, dann zu den verschiedenen sehr interessanten Themen auch. Und worin bestehen jetzt so die nächsten Schritte, dass ihr eurer Vision ein Stück näher kommt und dann die ARD oder ZDF dann irgendwann sagen, hey, jetzt müssen wir mal ran an Klima vor Acht.
Ja, wir sind überzeugt. Ja, genau, darauf warten wir. Also wir sind ja keine Produktionsfirma und wollen das auch gar nicht sein. Das heißt, diese erste Staffel, wie du gesagt hast, wird auch unsere einzige sein. Das ist sozusagen die Beispielserie. Da haben wir auch versucht, zu sehr unterschiedlichen Themen Folgen zu machen, um eben zu zeigen, dieses Konzept geht auf. Wir haben uns auch sehr viel Gedanken über das Konzept gemacht. Zum Beispiel, der, was du gerade auch angesprochen hattest, der konstruktive Ansatz, der konstruktive Journalismus ist dabei ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel bei der ersten Moor-Folge, da ging es einmal darum, eben zu zeigen, wie wichtig tatsächlich Moore für den Klimaschutz sind, also welche Bedeutung wir haben, du hast es gerade schon gesagt. Und aber auch, da, und da kann man das sehr gut sehen, diesen konstruktiven Ansatz, es endet quasi damit, dass man sagt, ja, es gibt die sogenannte Paludikultur, man kann das sogar wirtschaftlich nutzen, wenn man Moore hat, man kann sie auch sehr einfach wieder vernässen. So, das ist eigentlich kein großer Schritt. Also es gibt Möglichkeiten, da zu handeln. So, und das aufzuzeigen, war uns sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich, nicht bei jedem Thema gibt es so eine, ich sage mal, relativ einfache Lösung. Wir haben auch eine Folge zum grönländischen Eisschild, zum Klimakipppunkt. Da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, da auch konstruktiv zu bleiben. Aber konstruktiver Journalismus bedeutet nicht nur, dass man sagt, so, wir haben hier ein Problem und das ist die Lösung, sondern auch, dass man komplexe Probleme einordnet, genau, und damit besser begreifbar macht.
Und ihr geht ja durchaus konstruktiv kritisch mit Journalismus und mit den Medien auch um. Also wenn ihr zum Beispiel Programmdaten erhebt über einen Zeitraum und mal gegenüberstellt, wie ist eigentlich das Problembewusstsein zum Thema Klimawandel, Klimakrise oder wie die Ersten jetzt schon sagen, Krise klingt so positiv, weil das impliziert, dass das dann auch irgendwann mal wieder vorbei sein wird und die gehen jetzt rum, also über das als Klimakatastrophe oder mit anderen Begriffen auch zu belegen. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite mal zu sehen, wie stark nehmen die Medien dieses wichtige und dringlichste aller Themen auf und inwieweit gibt es dort eine sehr große Diskrepanz? Das ist eine eurer Aussagen. Ja. Ganz anders als bei der Corona-Berichterstattung zum Beispiel, wo die Diskrepanz um einiges kleiner ausgefallen ist und wir aber sagen können, so wichtig und dringlich und persönlich auch betreffend natürlich das Corona-Thema auch war und ist, ist es eine ganz andere Dimension, wenn wir über die Klimathemen aussprechen. Und da habt ihr ein Buch auch mit rausgebracht, Medien in der Klimakrise. Mhm. Und du hast vorhin auch gesagt, ihr seid ein ehrenamtlicher Verein. Also was macht ihr jetzt so oder worin besteht so der Kern eures Auftrags oder eurer Vision innerhalb des Vereins?
Ich würde sagen, wir haben immer verschiedene so Etappenziele quasi. Mhm. Also unser ganz großes Ziel ist, es muss eine Sendung wie Klima vor Acht geben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sollen nicht unsere Folgen sein, das muss auch nicht den Namen haben, das ist relativ egal.
Ich finde den Namen cool, aber muss ich sagen.
Also es darf auch gerne der Name sein, so ist das nicht. Aber genau, dass es so eine Sendung gibt. Und das, wie gesagt, das wird noch etwas länger dauern. Wir hatten die Produktion der Folgen. Das hat sehr viel Zeit und Energie gekostet, sage ich mal. Und jetzt haben wir eben ein Buch herausgegeben, weil wir auch festgestellt haben, dass vielen JournalistInnen tatsächlich die Dimension der Klimakrise auch noch nicht wirklich bewusst ist. So, also da besteht einfach sehr viel Nachholbedarf, würde ich mal so sagen. Und es gibt tatsächlich auch kaum Literatur dazu. Also dieses Buch, diese Anthologie, die wir zusammengestellt haben mit Beiträgen von 28 renommierten AutorInnen, sehr viele WissenschaftlerInnen darunter, ist tatsächlich, würde ich sagen, das erste, das sich so umfassend dieser Thematik, also die Klimakrise in den Medien, widmet. Und da haben wir es natürlich auch versucht, so eine Art Bestandsaufnahme, wo stehen wir, was sind große Hürden und Hemmnisse im Journalismus, also so Thematiken wie zum Beispiel False Balance, also wenn man einen Klimawandelleugner neben einen renommierten Klimaexperten setzt, in einer Talkshow und die dann miteinander reden lässt. Das ist zum Glück ein Punkt, der auch ein bisschen abgenommen hat. Also so ein bisschen, genau, wo wir schauen oder analysieren, was gibt es für große Probleme. Und ein anderer Teil des Buches widmet sich dann aber tatsächlich auch den Lösungen. Also wie kann man anders schreiben? Wie kann man, was kann man in den Redaktionen verändern? Was braucht es, damit JournalistInnen da besser gerüstet sind, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Und es ist aber gleichzeitig auch kein Fachbuch, was jetzt so abgehoben ist, dass Menschen, die nichts mit Medien zu tun haben, das nicht verstehen. verstehen würden. Mhm. Also es ist sowohl für JournalistInnen und Medienschaffende wie auch für alle Leute, die sich irgendwie für die Thematik interessieren.
Genau, ne? Auch dann gut als Einstieg. Und ja, ich glaube, damit schließt ihr eine Lücke, die super schnell und effektiv geschlossen werden muss, weil auf der anderen Seite zum Beispiel, du hast jetzt die Medienleute benannt, auf der anderen Seite gibt es die Wissenschaftler, die ja von IPCC-Report zu Report mehr verzweifelt sind. Es gibt jetzt eine Untercommunity, die Science Rebellions, die sich gebildet haben, weil die gesagt haben, ey Leute, was sollen wir euch eigentlich noch herleiten an Studien? Wann trifft es irgendwann so auf Gehör? Und da haben ja die Medienschaffenden durchaus da die Aufgabe, wie ein Megafon bestimmte Dinge aufzunehmen und eben auch weiter zu verbreiten. Und da habe ich so die Ahnung, dass das etwas ist, was ihr mit beeinflussen könnt, dass diese Zusammenarbeit zwischen Medienschaffenden einerseits und zum Beispiel eben der Quelle der Erkenntnisse, die es gilt umzusetzen, also sprich die wissenschaftliche Community andererseits, die zusammenzubringen auch.
Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass die WissenschaftlerInnen seit Jahrzehnten warnen und es kommt alles ziemlich genau so, wie es vorhergesagt wurde von der Wissenschaft. Also ziemlich erschreckend genau so, wie es seit Jahren und Jahrzehnten vorhergesagt wurde. Mhm. Und man merkt auch, finde ich, zunehmend die Verzweiflung von einzelnen WissenschaftlerInnen, wie sie anders kommunizieren können oder sollen, damit diese Botschaft endlich ankommt. Und ich glaube, da ist genau der Knackpunkt, weil wir haben das Wissen, wir haben auch das Wissen über die Lösung. Das muss man halt auch immer dazu sagen, ne? Also wir haben das Wissen über die Problemlage und wir haben tatsächlich auch die Lösung, wie wir es anders machen. Wir müssen nur endlich es tun. Wir müssen da aktiv werden. Und da spielen die Medien eine entscheidende Rolle. Mhm. Also gerade in der Kommunikation der Bevölkerung, das anders klar zu machen. Weil was wir haben, ist natürlich immer, es gibt immer wieder die Berichte, zum Beispiel bei Extremwetterereignissen. Da haben wir immer wieder Berichterstattung. Und das ist dann meistens ein paar Tage in den Medien, auch groß, auch mit Headline, Aufmacher und alles. Und danach hört es wieder auf, sozusagen. Es sind immer dann diese einzelnen Ereignisse, wo das ein Thema ist, genauso wie auch Konferenzen, wie die Weltklimakonferenz. Das sind immer so die, das bedient die Aufmerksamkeitslogiken des Journalismus, sage ich mal. Was wir aber brauchen, ist diese kontinuierliche Berichterstattung. Mhm. Die Klimakrise ist ein Problem von solchen Dimensionen, dass es auch natürlich ist, wenn ein einzelner Mensch sich das nicht jeden Tag ganz klar vergegenwärtigen kann. Also da hat man natürlich psychologische Schutzmechanismen, das ist sehr gut erklärbar und die Psychologie ist da auch relativ weit, das zu erklären. Nichtsdestotrotz müssen wir, wie vorhin schon gesagt, ins Handeln kommen. Also wir müssen jetzt gestalten, wie wir die Transformation unserer Gesellschaft vorantreiben und gestalten wollen. Das ist dringend notwendig. Deswegen eben so ein Format wie Klima vor Acht, das wäre tägliche, konstruktive Berichterstattung darüber und würde sehr viel bringen. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
Jetzt hattest du ja gesagt, dass es die erste Staffel gibt und das ist auch erstmal die, die geplant ist und dass es nach wie vor eben dieses Ziel gibt, dass es Formate wie diese regelmäßig dann an prominenten Sendeplätze auch, dass die übernommen werden und ausgestrahlt werden. Wie soll es jetzt konkret für euch weitergehen als ehrenamtlicher Verein? Was sind so die nächsten Schritte, die jetzt anstehen für euch?
Also zunächst einmal ist es tatsächlich unser Buch noch weiter zu promoten, sage ich mal, unser Buch möglichst unter die Leute, unter die Medienschaffenden auch zu bringen. Mhm. Quasi das ist jetzt gerade unser Hauptziel und es ist schon so, dass man merkt, dass wir kein besonders großes Medienecho auf unser Buch hatten. Also kaum Rezensionen, gar nicht in größeren überregionalen Zeitungen. Das ist schon ein bisschen erstaunlich, finde ich, weil wir haben das ja durchaus auch versucht mit Pressemitteilungen, mit Interviewanfragen und so weiter. Aber ja, könnte man spekulieren, woran es liegt, ob so Medienkritik bei Medienleuten halt auch nicht ganz so gern gesehen wird. Aber unsere Hauptaufgabe ist tatsächlich, das jetzt noch weiter zu verbreiten und Lesungen darüber abzuhalten. Und wir haben auch weitere Pläne, aber genau, da darf man gespannt sein, sage ich mal jetzt so.
Okay. Also ihr wärt durchaus ansprechbar, wenn es jetzt darum ginge, zum Beispiel, also ich denke jetzt einfach mal laut euch auf, für Vorträge oder für Impulse, für Veranstaltungen einzuladen, für Lesungen aus dem Buch und Ähnliches. Da wärt ihr ansprechbar?
Ja, auf jeden Fall. Also das, da haben wir zum Teil auch Anfragen, aber das machen wir sehr gerne. Wir vermitteln auch gerne unsere AutorInnen für Lesungen. Genau, auf jeden Fall.
Okay. Jetzt habe ich in einem der Podcasts von Lanz und Precht gehört, dass Richard David Precht jetzt mit Harald Welzer auch ein konstruktives, kritisches Buch zum Medienverhalten auch schreibt. Mhm. Die sind jetzt beide gerade dabei. Und also ihr seid nicht allein, glaube ich, wenn es jetzt so darum geht, die Bedeutung einerseits und auf der anderen Seite auch eben das Verhalten, was jetzt nicht nur lösungsorientiert oder günstig ist oder eben auch das widerspiegelt, was in der Gesellschaft los ist. Ich glaube, das ist mit eins der größten Kritikpunkte, die beiden haben auch. Ja. Das von so das Setting der Talkshows auch benannt. Und da war so ein Argument, was ich dort gehört hatte. Naja, man weiß so ungefähr, wie die Mengenverhältnisse sind innerhalb der Gesellschaft, wer welche Meinung vertritt. Und da wäre es doch eigentlich total nachvollziehbar, wenn man in etwa eine Gleichverteilung auch bei Talkshows hätte. Und dass man jetzt so in einer Runde jetzt nicht nur einen Menschen hat, der dieses Credo verkörpert, zu sagen, wir müssen sehr auf unsere Natur aufpassen und eigentlich ist es 5 nach 12 und wir müssen ganz viel tun, sondern das von vornherein schon so anmuten zu lassen, wie wenn das eine exotische Perspektive wäre, ja. Umzingelt dann von, ich sag mal, Mainstream-Meinungen. Und das ist, glaube ich, auch mit einem Teil Kritikpunkt gewesen, so von dem, dass sich das eigentlich auch ändern könnte in der Medienlandschaft.
Ja, ich denke, dass diese Zuspitzung, die es auch bei Talkshows gibt, da muss ich, denke ich, einiges verändern. Ich will auch kein generelles Medienbashing oder so hier betreiben. Also es gibt ja auch sehr, sehr viele sehr engagierte JournalistInnen. Mhm. Und ein großer Teil des Problems liegt zum Beispiel auch an der Finanzierung von investigativen Journalismus oder Umweltjournalismus. Mhm. Es gibt da wirklich viele Problemlagen. Mhm. Aber zum Beispiel bei einer Talkshow, wenn man sich dann anguckt, welche Themen hat Anne Will in diesem Jahr und wie oft kommen da Klimathemen vor. So, also da muss ich einfach dringend was ändern. Und ich denke, also so eine regelmäßige Sendung, wie wir sie fordern, ist auch nur ein Schritt. Eigentlich müssten wir dahin kommen, dass Klimathemen tatsächlich bei jedem Thema oder der Klimaaspekt bei jedem Thema mitgedacht wird.
Genau.
So, weil es ist ja, die Klimakrise hat ja Auswirkungen auf jeden einzelnen Lebensbereich in unserer Gesellschaft. Da ist wirklich kein Bereich davon ausgenommen. Deswegen muss auch die Berichterstattung sich dahingehend ändern, dass dieser Aspekt immer mitgedacht wird. Das bedeutet nicht, dass das jetzt immer die Headline sein muss, aber dass man zum Beispiel bei großen Sportveranstaltungen auch einfach mal den CO2-Ausstoß nennt, zum Beispiel, und das so damit mit reinbringt. Also einfach, dass die JournalistInnen das mitdenken und dann auch für ihr Publikum, für die Bevölkerung transparent machen oder welchen Zusammenhang es mit der Klimakrise gibt.
Genau. Ja. Wir haben bei uns in der Gemeinde ein Klima- und Nachhaltigkeitsforum gegründet, einen öffentlichen Raum, in dem es möglich ist, zusammenzukommen, um sich über diese Themen auszutauschen und eben auch gemeinsam ins Tun zu kommen. Und da haben wir bei der zweiten Veranstaltung dann die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer interviewt, so zu dem, wie sie diesen Austausch finden. Und die waren alle voll des Lobes. Und da war eine junge Frau, die fast schon verzweifelt war, als sie während des Interviews dann so beschrieb, man hat manchmal den Eindruck, wenn man im Sinne der Klimathemen beginnt zu argumentieren, und zwar ganzheitlich, also kontextunabhängig, genau wie du sagst, ne, in der Sportveranstaltung, CO2, Fußabdruck und Ernährung, Energie, welche Textilien trage ich, wohin fahre ich in Urlaub, egal was. Und da merkte man so richtig so an ihrer Stimme auch, wie verzweifelt sie war, weil sie sagte, es passiert was ganz Ungutes, dass sobald man anfängt, sich doch über gerade die Dinge austauschen zu wollen, die unser Überleben beeinflussen, dass dieses Bashing dann anfängt, und zwar persönlich. Also, dass man dann persönlich, sobald man sich outet sozusagen als jemand, die in diese Richtung denkt, befürchten muss, dass man sozial geächtet wird oder im Mittelpunkt von ganz vielen möglichen Angriffen steht. Und da habe ich so gedacht, ob das vielleicht auch etwas ist, was die Medien auch mitbekommen, dass das vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch schwierig ist oder dass das zumindest befürchtet wird, ne?
Das kann gut sein, dass das da mit reinspielt. Also wir hatten ja zum Beispiel auch mehrere Gespräche mit der ARD darüber, wegen des öffentlichen Drucks, den wir quasi erzeugt haben. Okay. Und da ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, bis heute unverständlich, was eigentlich ihre Argumente sind, dass sie so ein Format nicht machen. Also es war durchaus konstruktiv und so, aber man kann da durchaus spekulieren, dass da der Blick irgendwie auf die Quote oder auf, wie könnte das aufgefasst werden im Sinne von Parteipolitik, dass das da bei den Überlegungen eine Rolle spielt. Und da denke ich, ist es gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der müsste da...
Eigentlich ist es ein Auftrag.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Sag mir gerne eben nochmal so zum Schluss, Friederike, in welcher beruflichen Welt bist du denn zu Hause? Kommst du vom Fach sozusagen, wenn es jetzt auch um journalistische Zusammenhänge geht?
Ja, ich bin Journalistin, also habe sehr lange als Freie gearbeitet. Jetzt momentan mache ich Öffentlichkeitsarbeit für ein Energiewendeprojekt, aber werde sicher auch wieder in den freien Journalismus danach gehen.
Okay.
Genau, also ich kenne so ein bisschen die journalistische Welt. Mhm. Genau, deswegen ist es mir auch nochmal ein Anliegen.
Mhm. Ja. Und so ganz zum Schluss, manchmal ist es so, dass ich meine GesprächspartnerInnen dann auch bitte, mal so zu benennen, was denn so drei Wünsche wären für sie selbst persönlich oder für die Sache, für die sie einstehen und die sie nach vorne bringen wollen. Was wären so drei Dinge, die dir ganz am Herzen liegen, wo du sagst, na, so für die nächsten 1-2 Jahre wäre das total gut für mich persönlich, für uns Klima vor 8 oder vielleicht auch global galaktisch. Was wären so drei Dinge, die für dich wichtig wären?
Das ist eine interessante Frage. Also für Klima vor 8 natürlich, wir haben ein Ziel. Wir wollen, dass es so ein regelmäßiges Format gibt. Das ist, solange wie es das nicht gibt, wird es, glaube ich, unseren Verein auch geben. Und dann haben wir einen Grund, uns aufzulösen. Also das wäre natürlich irgendwie so ein Ziel. Und ansonsten würde ich mir wünschen, also wenn ich jetzt nicht so ganz globale Sachen wie, dass das Artensterben gestoppt wird, dass die Klimakrise eingedämmt wird, sagen soll, würde ich mir einfach wünschen, dass bestimmte Prozesse oder ein bestimmtes Umdenken im Journalismus, dass das ein bisschen schneller passiert. Mhm. Also ich merke, es passiert was, es bewegt sich etwas. Vielen JournalistInnen wird auch immer klarer, dass sich da etwas ändern muss. Ich würde mir wünschen, dass das sehr, sehr viel schneller vonstatten geht und dass wir so Debatten wie um die Objektivität von JournalistInnen oder ob man ein Aktivist ist, wenn man der Meinung ist, dass unsere Lebensgrundlagen erhalten werden sollten als JournalistIn, dass diese Debatten, dass wir die endlich hinter uns lassen und uns tatsächlich dem zuwenden, worum es geht, nämlich jetzt wirklich aktiv was zu ändern und unsere Zukunft zu gestalten. Ja. Das waren jetzt mehrere Wünsche, glaube ich. Ja.
Das macht gar nichts. Die Fee kann das ertragen und hat zugehört, sehr aufmerksam. Und das sehr wäre schön. Sehr schön, genau, wenn es in diese Richtung dann auch ginge. Ja. Ich bedanke mich herzlich so für diesen Austausch, Friederike. Das hat in vielerlei Hinsicht für mich jetzt nochmal weitere Aspekte auch so deutlich gemacht. Und dass es Kräfte gibt wie euch, die eben durchaus, du hast am Anfang gesagt, es ist ein dickes Brett, aber durchaus sich an dieser Aufgabe eben auch heranwagen und eben auch permanent auch eine gewisse Aufmerksamkeit und auch Druck aufrechterhalten, damit es eben in diese weitere Sichtbarkeit dann auch gehen kann, dieser Themen. Und schön, dass du dabei warst.
Ja, danke dir.
Wenn euch diese Gespräche gefallen, dann seid ihr herzlich eingeladen, diesen Podcast zu liken, ihm zu folgen, sodass ihr automatisch informiert werdet, wenn neue Folgen online gehen. Das ist das Glockensymbol. Und natürlich auch anderen Menschen hiervon zu erzählen, sodass die Community weiter wächst und gute Beispiele für nachhaltige Themen immer mehr Menschen erreichen.
Das war der Nachhaltigkeitspodcast. Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.